Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel heute, wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Oder guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ja, Mahlzeit Roland, hätte ich fast gesagt.
Ne? Ja. Wir sind heute einen Tag später, heute ist der 2. Februar aus organisatorischen Gründen. Wir versuchen aber die Folge schnellstmöglich online zu bringen. Du bist in Köln oder du bist in Hennef, wie es aussieht. Ne?
Ich bin heute tatsächlich mal wieder im Homeoffice, war aber schon im Office heute Morgen.
Also, und wir haben heute wie immer so die Themen des Tages. Ich kann jetzt schon ankündigen, dieses wird eine Schwerpunktfolge mit einem ganz dezidierten Thema, was momentan die gesamte Welt auf den Kopf stellt. Es geht um ChatGPT, dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Themen des Tages, was heute die Welt so bewegt. Karl-Heinz, schieß los.
Ja, also gestern gab es ein Treffen, was relativ ernüchternd für unseren Bundeskanzler war. Und die Presse sagte, es gibt im Ukraine-Krieg nicht den Bedarf nach neuen Vermittlern, sondern wir müssen jetzt wirklich was tun. Damit reagierte man auf einen Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, dass er und die Chinesen womöglich vermitteln könnten. Grundsätzlich finde ich Vermittlung wichtig, aber irgendwie hat sich der Olaf Scholz wohl ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt. Ja. Auch weil er gesagt hat, er will nicht in der Klimaaktion des Bundeskanzlers mitmachen. Naja, lassen wir sehen. Aber das Schwerpunktproblem scheint zu sein, dass die russische Seite keinerlei Anzeichen macht, irgendwie verhandeln zu wollen. Ja. Dann gibt's eine gute Nachricht, nämlich es gibt eine neue Studie. Die Studie ist von der Harvard-Universität gemacht worden und da ging es darum, was macht denn Menschen glücklich? Und da war die Frage Geld, Erfolg oder Anerkennung, Gesundheit, Liebe oder gesunde Ernährung. Und letztendlich ist das ziemlich individuell. Und die Harvard-Universität hat in dieser groß angelegten Studie herausgefunden, das Fazit ist, egal ob mit Familie, dem Partner, Freunden oder Kolleginnen, es sind die guten Beziehungen, die uns glücklich machen, die uns gesünder und glücklicher machen. Also offensichtlich Menschen, die in einer guten Beziehung mit Freunden, Partnern, verheiratet oder nicht verheiratet leben, leben gesünder, sind gesünder und fühlen sich auch glücklicher.
Und leben länger.
Das ist eine gute Nachricht, ne? Weil egal wie, Hauptsache, du hast Freunde, auf die du dich verlassen kannst und das ist auch ein wunderschöner Gedanke. Naja, dann heute bin ich ganz stolz, nochmal ein Artikel von mir in der Frankfurter Rundschau, Überschrift der Dampfmaschinenmoment der Digitalisierung. Und da werden wir ja gleich explosiv drüber sprechen. In diesem Artikel habe ich eine These aufgestellt, nämlich gesagt, die Erfindung der Dampfmaschine löste im 18. Jahrhundert die industrielle Revolution aus und hat natürlich unsere Gesellschaft, die Wirtschaft radikal verändert und beeinflusst. Und wir wissen alle schon lange von der möglichen Bedeutung der sogenannten künstlichen Intelligenz, aber dazu mehr. Und jetzt mit der Vorstellung von OpenAI, also sozusagen offene künstliche Intelligenz übersetzt, und ChatGPT, der Generative Pre-Trained Transformer Technologie, erfährt die Welt einen neuen Dampfmaschinenmoment. Und die Technologie hat das Potenzial, die Welt erneut radikal zu verändern. Ich habe geschrieben, es geht um die Demokratisierung von Wissen in der Welt. Ja? Aber dazu wollen wir uns ja gleich ausführlich austauschen. Das waren für mich so die wichtigsten Sachen. Neben dem, dass wir ab heute, nicht mehr in den Bahnen Masken benutzen müssen, also in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich finde es gut, also die Leute sollen halt aufpassen, wer meint, er braucht's, der soll es bitte auch nutzen. Man kann sich ja schützen, aber es muss nicht mehr gemacht. gemacht werden.
Richtig, richtig. Na, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür, für den kurzen Einstieg. Wir haben uns ja entschlossen, diese Woche, obwohl wir alle super viel Termine haben, tatsächlich eine Schwerpunktfolge zu machen zu ChatGPT. Du hast gerade eben schon den Dampfmaschinenmoment. Ich glaube, ich habe die Urheberschaft zu diesem Begriff. Ja, die Iris Heilmann hat auch beigepflichtet, das trifft's. Sie meint Internetmoment, iPhone-Moment. Ich gehe noch ein paar Jahre zuvor. Du hast es genau richtig erfasst. Auch damals gab es schon die Maschinenstürmer, die sich aufgelehnt haben gegen, sag mal, die Maschinenisierung und die Automatisierung. Und wir erleben jetzt genau wieder so einen Moment, warum das so ist, was ChatGPT genau ist, welche Anwendungsfälle es da gibt, über die Auswirkungen geschäftlich, gesellschaftlich, im Bildungswesen sicherlich auch sehr aktuell werden wir sprechen. Aber natürlich in erster Linie auch über den Business-Kontext. Ist das überhaupt so, wie es momentan ist, schon einsetzbar? Was kriegen wir so draußen mit? Wie gehen Firmen damit um momentan? Ja, und natürlich immer spannend, welche Business-Modelle gibt's da? Gibt's da so eine Art KI-Middleware jetzt schon? Und ja, zum Abschluss vielleicht Risiken und Nebenwirkungen, so ein kleine in die Glaskugel zu gucken, wo geht die Reise mit dieser Technologie hin? Und für die Vorbereitung, das finde ich jetzt ganz witzig, Karl-Heinz, haben wir beide unabhängig voneinander ein sehr ähnliches Verfahren für die Vorbereitung dieser Folge genutzt. Fang du mal an.
Ja, also Fakt ist, wir haben scheinbar, wie heißt das, zwei Dumme, ein Gedanke, einfach mal überlegt, was würde denn ChatGPT, diese künstliche Intelligenz, dazu sagen? Und bevor ich da einsteige, möchte ich vielleicht noch zwei Worte verlieren. Was ist überhaupt KI, wenn es überhaupt eine Definition, weil so richtig definiert ist es nicht. Auch Wikipedia passt da heute und sagt, was KI so richtig ist, weiß man nicht. Aber worüber wir ja im Wesentlichen sprechen heute, ist ein sogenanntes Machine Learning. Das heißt, Algorithmen werden trainiert auf einer Datenbasis. Bei OpenAI und ChatGPT findet das auf einer sehr großen Datenbasis statt. Also wir reden hier über mehrere 100 Terabyte an Daten, die als Trainingsdaten benutzt wurden, wo Menschen, und zwar sehr viele, einige tausend, dann trainiert haben, den Algorithmus, was wann wie relevant ist. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt auf dieses Machine Learning Modul, was für uns alle wahrscheinlich schwer zu bedienen wäre, ein Interface gesetzt hat, was so ein Dialog-Interface, dass wir alle gemeinsam auch sehr einfach Input geben können, so ähnlich wie bei einer Search Engine, wie bei Google. Kannst du einfach sagen, was du willst, und dann kommt da was raus. Und das bezeichnet man eben als Chatting General Pre-Trained Transformer Technologie, und die macht's möglich, denn denkende Systeme gibt's nicht, auch wenn das manchmal so wirkt, als würde es denken, aber Fakt ist, es spult nur vordefinierte Algorithmen und vordefinierte quasi Erkenntnisse aus, die dann zusammengestellt werden. Also so viel nur zum Hintergrund. Mhm. Ne? Ich habe dann mal gefragt, also meine Frage lese ich auch gerne mal vor, was sollte man berichten, wenn man über die Möglichkeiten und die Chancen von OpenAI und ChatGPT berichtet? Welche Dinge sollte man hervorheben, wenn man die Radikalität der Chancen für Bildung und Arbeiten in der Zukunft beschreibt? Mhm. Und wenn wir über AI und ChatGPT berichten, und dann sagt das System, Sie sollten folgende Aspekte hervorheben. Und jetzt wird's spannend. Künstliche Intelligenz, Doppelpunkt. OpenAI ist ein führender Anbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz und ChatGPT ist eines ihrer bekanntesten Modelle. Natürliche Sprachverarbeitung. ChatGPT ist die Verarbeitung natürlicher Sprache, darauf spezialisiert, was es zu einem wertvollen Werkzeug für die Kommunikation und Interaktion mit Benutzern macht. Automatisierung, also OpenAI und ChatGPT können viele Aufgaben automatisieren, die früher von Menschen ausgeführt wurden, was Zeit- und Kosteneinsparnis ermöglicht. Bildung. ChatGPT kann als personalisierter Lehrer fungieren und Schülern eine einzigartige Lernmöglichkeit bieten. Und in der Forschung und Entwicklung, OpenAI und ChatGPT können in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden, um Prozesse zu beschleunigen und Innovationen zu fördern. Und das fand ich ganz spannend, den Ansatz hervorzuheben.
So ähnlich, also ich habe mich ähnlich vorbereitet auf die heutige Folge. Zum einen, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben schon bereits 4 Folgen zu dem Thema KI bei uns im Podcast gemacht. Die erste war im April 2020, also vor über 2 Jahren, mit der Folge. Und dann tatsächlich im Juni letzten Jahres und im Dezember letzten Jahres auch noch 2-mal, insgesamt also 4. Also und heute gehen wir nochmal ganz konkret auf die Neuigkeiten ein. Einfach, weil sich so wahnsinnig viel bewegt. Also weil wir ja lange Zeit gesagt haben, das wird wichtig, das ist wichtig. Und jetzt ist es halt wirklich direkt in unserem Gesicht. Wir sehen das im Morgenmagazin überall. Jeder spricht drüber, wirklich der Bäcker spricht da drüber an der Straßenecke und der Metzger. Und ich habe auch ähnlich wie du ChatGPT befragt und habe gesagt, ja, was ist denn ChatGPT überhaupt? Dann habe ich die Antwort bekommen. ChatGPT ist ein Kommunikationsroboter, in Klammern Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Es ist ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde, um menschenähnliche Konversationen zu führen. Also ich glaube, damit ist es tatsächlich gut erklärt, auch mit dem, was du gesagt hast. Und als Beispielanwendung wurde bei mir noch genannt, ja, Kundenservice. Klar, wir kennen ja alle den bisher überhaupt nicht so intelligenten, meist mäßig programmierten Chat möglich oder Chatbot auf Webseiten, die ja selten zum Ziel führen. Da ist diese Technologie tatsächlich noch weiter, aber natürlich auch für Marketing, E-Commerce, Gesundheitswesen. Also es wird so recht allgemein gehalten. Insofern ist es auch kein Wunder, dass so viele Menschen da sich mit befassen heutzutage und ja, man an allen Ecken und Enden davon hören kann. Ich möchte auch noch kurz berichten, ich durfte letzte Woche bei der Tagesschau 24 an der Frankfurter Börse live über eine Viertelstunde gemeinsam mit unserem Freund Peter Gensch darüber reden. Und danach, als die Kameras aus waren und der Ton aus war, das habe ich in den letzten 10 Jahren noch nicht erlebt, da ist also wirklich die Kamerafrau gekommen, die Tonleute sind gekommen, haben mich ungläubig angeguckt und haben gesagt, Herr Fiege, was Sie da jetzt gerade erzählt haben, ist das wirklich so? Da habe ich gesagt, ja, können Sie selber gleich mal testen, können Sie mal gucken. Und da ist eine wirklich, ich sage lautstarke, also so lautstark, dass die Händler, die da auch arbeiten müssen, sich schon gestört gefühlt haben. Eine lautstarke, vehemente, sehr gefühlsbetonte Diskussion entstanden, ob das dann gut ist oder schlecht ist und was das alles für Auswirkungen haben wird. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will also sagen, das ist eine Sache, die alle betreffen wird, auf allen Ebenen, auf geschäftlicher, gesellschaftlicher, bildungspolitischer Ebene. Und ja, dann fangen wir mal an, geschäftliche Ebene. Wie siehst du da die Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich?
Also, lassen wir einfach mal überlegen, was wären denn überhaupt Anwendungsfälle wie sowas. Ne? Mhm. Du hast ja schon beschrieben, ist eigentlich eine Kommunikationsplattform, ein großes Sprachmodell, wo du Fragen reinstellen kannst und das gibt dir dann mehr oder weniger vernünftige Antworten. Man muss ja sagen, nicht alles, was ChatGPT antwortet, ist auch richtig. Ja, also da gibt es durchaus Dinge, die es falsch darstellt oder die aus dem Kontext gerissen sind. Also nicht alles. Deshalb muss man sehr kritisch den Ergebnissen gegenüber sein, die dort dargestellt werden. Aber ich habe es vorhin mal so dargestellt, es ist einfach ein Werkzeug, ne? Und ein Werkzeug, ein Hammer, damit kannst du auch nicht alles machen. Manchmal brauchst du einen Schraubenzieher, ja, oder ein anderes Werkzeug. Und so ist das auch bei ChatGPT. Und die Frage ist natürlich dieser Automatisierungseffekt. Also wir beide sind ja irgendwie betroffen, auch hier mit Relify, das ganze Thema Content-Erstellung. Wie lerne ich denn, was relevant ist? Wie kann ich einen Artikel zu einem bestimmten Thema schreiben? Du hast das mitbekommen, Studenten haben die ersten Diplom- oder Doktorarbeiten damit schreiben lassen. Hausaufgaben kannst du damit machen. Das heißt, das ist extrem vielseitig. Und was da rauskommt, ist oft ziemlich erstaunlich, also mindestens mal erstaunlich, so wie auch die Agenda, die du vorgelesen hattest. Oder ich habe zum Beispiel mal gefragt, was müssten denn Studierende und Lernende in Zukunft beigebracht bekommen, wenn man das Wissen der Welt mit ChatGPT abfragen kann? Und welche Kompetenzen wären in Zukunft für Schüler notwendig? Ne? Mhm. Ich habe bewusst danach gefragt, weil ich das weiß. Ich habe mich, du weißt das, in meinen Büchern kommt immer ein Kapitel zum Thema Bildung. Und da muss ich sagen, da hat mir das System dann gesagt, kritische Denkfähigkeit muss gefördert werden. Informationen zu bewerten, zu beurteilen und zu bedeuten ist von entscheidender Bedeutung, um möglicherweise nicht immer zuverlässige und aktuelle Informationen. Chat stellt die nicht bei. Ne? Kreativität und Problemlösungen. Ne? Automatisierte Technologien können zwar viele Routine über Aufgaben übernehmen, aber die Schüler müssen kreativ und Problemlösungsfertigkeiten haben. Die müssen lernen, wie man kommuniziert und zusammenarbeitet, weil das wird ganz wichtig, effektiv zu kommunizieren in dieser vernetzten Welt. Empathie und soziale Kompetenz, ne? Also für den anderen ein Gefühl zu bekommen. Es ist wichtig, dass Schüler und Studierende die Fähigkeit haben, Empathie und Verständnis für andere zu entwickeln, um erfolgreich in einer vielfältigen und globalen Arbeitswelt zu bestehen. Ja? Und dann das Thema natürlich der digitalen Kompetenz. Ich sage ja oft Medienkompetenz, nämlich die Fähigkeit, zu unterscheiden, Fake News und Nicht News, ist das richtig und relevant oder falsch und nicht relevant? Und wie gesagt, Chat ist nur ein Tool, ein Werkzeug, aber dennoch ein sehr hilfreiches oder kann es. Jeden Fall.
Also ich habe das so neben dieser Dampfmaschinenanalogie auch noch, ist mir eine Metapher über den Weg gelaufen. Es ist so ein bisschen wie ein E-Bike. Also man hat letztlich so, wie wenn man statt selber hart strampelt und hart recherchiert kommt man einfach schneller voran. Ja?
Ja.
Aber man muss trotzdem selber strampeln, man muss auch die Richtung selbst bestimmen und man muss vor allem auch selbst bremsen. Und was du eben sagtest, das war auch der größte Diskussionspunkt in Frankfurt an der Börse mit der ALD, mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, ja, die Menschen können das ja gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt eine Maschine geschrieben hat und was ein Mensch geschrieben hat.
Ja.
Also dieses Thema Fake News und Faktencheck und alles. Aber da habe ich gesagt, naja, da sind wir ja jetzt schon. Also sag mal, ob jetzt ein Bot oder irgendwie eine Bot-Armee was geschrieben hat oder ob das quasi noch ein bisschen besser aussieht. Fakt ist auch, man muss die Quellen checken und da ist ChatGPT noch nicht fit. Da werden auch manchmal Quellen genannt, die gibt es überhaupt nicht.
Ja.
Da wird auch manchmal irgendwas erfunden. Also dieses kritische Denken, das ist natürlich das, was das Ding schulen muss. Und das ist insofern... Genau. Finde ich etwas hilfreich, dass man sich nicht auf jeden Quatsch verlässt, was die Maschine einem rauswirft.
Aber jetzt sagst du was ganz Wichtiges, Roland. Ich habe ja schon lange dafür gestimmt, dass wir eben mehr diese Methodenkompetenzen, das Lernen, wie funktioniert das eigentlich, wie sollte es in der Bildung denn zugehen? Also diese ganzen Themen, soziale Kompetenzen, Selbstreflexion, Fähigkeiten der Kreativität, aber auch Komplexität managen und Teamfähigkeiten, weil ich glaube, wir müssen in Zukunft viel mehr auf gemeinsamen Lösungen, zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und wenn du das alles nimmst, dann ist ChatGPT oder lassen wir uns mal von dem Begriff lösen, die künstliche Intelligenz und Machine Learning kann uns halt helfen, schneller zu Lösungen zu kommen. Und ich habe ja vorhin gesagt, Demokratisierung von Wissen. Also wenn das Wissen der Welt über ein einfaches Interface jedem zur Verfügung steht jeder das einfach nutzen kann. Also ich habe mit meinem Neffen hier gesessen und ein paar Stunden mit ChatGPT gespielt. Und wir konnten beide nicht mehr loslassen, weil jedem fiel noch eine Frage ein und darauf noch eine Frage, fast schon so ein bisschen suchtmachend. Aber ist das nicht toll, wenn du so viel Information auf so einfache Art und Weise und wenn das nicht mehr irgendwelchen Fachleuten alleine gehört, also ich habe zum Beispiel mir nochmal den Energieerhaltungssatz erklären lassen und warum der so wichtig ist für den Klimawandel. Dazu sollten die Zuhörer wissen, ich war in Physik zwar im Leistungskurs, aber ich glaube, ich habe ein paar Mal gefehlt irgendwie. Also alles habe ich nicht so mitbekommen. Und der Energieerhaltungssatz, der kam dann irgendwie durch eine Diskussion auf ChatGPT. Und auf einmal hast du es wieder, ne? Und es wird verständlich zusammengefasst, so dass man sagt, okay, nichts auf der Welt geht verloren. Es transformiert vielleicht von einem Zustand in den anderen, aber letztendlich bleibt es immer da. So, warum sage ich das? Es macht Lust auf mehr. Und was gibt es Wichtigeres für Bildende, denen man die Sehnsucht, die Welt zu erforschen, an die Hand gibt? Und wenn das mit so einem Produkt passiert und mit einer unterstützenden Fertigkeit, dann muss ich sagen, dann finde ich das super, ne? Und dann sollten wir das unbedingt in die Schule und die Bildung einbinden.
Ja, also diese Demokratisierung der Bildung, das gefällt mir gut. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen und zu hören, dass unsere Bundesbildungsministerin, ich sage jetzt mal den Namen, weil ich ihn vorher auch nicht wusste, die Frau Bettina Stark-Watzinger, auch in einem Interview im MoMA, da auch wirklich, fand es positiv, sehr offen für das Thema war und auch gesagt hat, ja Leute, also früher musste ich in der Bibliothek stundenlang rumwälzen, um Informationen zu bekommen. Heute komme ich schneller dran. Wir haben früher auch, müssen natürlich aufpassen, dass die Menschen erst lesen, rechnen und ohne Taschenrechner. Ne? Früher war ja auch der Taschenrechner so verschrien. Aber letztlich, man muss damit umgehen, man muss es einsetzen und man kommt einfach schneller zum Ziel. Und es hilft natürlich auch zu strukturieren und Dinge vorzubereiten, sich Zusammenfassungen auch aus großen Texten schreiben zu lassen. Also da gibt es so viele Anwendungsfälle, bin ich komplett bei dir. Das werden wir noch gar nicht alles abschätzen und es wird für uns, aber wir sind noch nicht bei den Voraussagungen, zu einem Alltag werden wie letztlich wie ein E-Fahrrad.
Wir müssen uns jetzt nur eins klar machen und deshalb ist vielleicht ganz gut, dass wir mit der Bildung und diesem Anwendungsbeispiel der Bildung der lernenden Studierenden beginnen, weil es deutlich macht, wie die Welt sich verändert. Also die Dampfmaschine hat zur Industrialisierung geführt und dazu, dass Fabriken entstanden, die Menschen gingen dann in die Städte, die lebten nicht mehr auf dem Land und von dann an ging es weiter, die Marktwirtschaft ist erfunden worden und viel technologischer Fortschritt ist dann aufgrund der Anschubfinanzierung sozusagen durch die Dampfmaschine entstanden. So wird das hier wieder ähnlich sein. Der künstliche Intelligenz gibt es schon lange. Ich hatte 86, 88 bei Oracle, damals war ich junger Vertriebsmann und hatte einen Kunden, das Krupp-Forschungsinstitut und die machten Forschung und die erforschten unter anderem Korrosionsverläufe bei Stählen und Eisen durch Umweltbedingungen. Also da wolltest du wissen, wenn du einen Stahl einer bestimmten Feuchtigkeit aussetzt, Luftfeuchtigkeit und einem bestimmten Temperatur, korrodiert er dann schneller, also rostet der oder rostet der nicht. Und das System haben wir genannt Rule und Learn, also regelbasierendes Lernen. Das war nichts anderes wie Machine Learning, Algorithmen. Ja, ja, ne? Ja. Und da hat das angefangen und seitdem verfolge ich das und dann nannte man das Data Mining und irgendwann Machine Learning und dann kam die KI obendrauf oder der Begriffswandel zur KI. Natürlich wird das wieder so sein und natürlich wird diesmal wieder, also wenn das jetzt so benutzt werden kann, dass nicht mehr nur Forscher solche Technologien benutzen, sondern du und ich und der Neffe und Enkel und was auch immer, dann auf einmal hast du das Thema, dass das auf breiter Front Dinge verändert. Und wir wissen, jede Idee beschleunigt die Erfindung der Nächsten und der Nächsten und so weiter. Das heißt, das wird auch hier so sein, ne? Weil wenn Wissen im Zugriff ist, dann wird es auch genutzt. Und wenn es breit genutzt werden kann, dann werden die Menschen schlauer. Und wenn die Menschen schlauer sind, dann wird mehr erfunden und man kommt schneller zu Erkenntnissen. Und letztendlich ist das dann, was wir immer so als technologischer Fortschritt bezeichnen. Und genau darum geht's. Und das wird jetzt massiv beschleunigt, auch auf Basis von Algorithmen und künstlicher Intelligenz.
Die, dann gehen wir nochmal, bleiben wir mal auf der geschäftlichen Seite. Also welche Auswirkungen wird das haben? Wir haben ja einen Aspekt, den habe ich noch überhaupt nirgendwo gelesen in dem Kontext mit KI und jetzt auch im Kontext mit ChatGPT, was ja in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel die Erstellung von Texten, das machen wir ja bei Relify auch schon, also eine mit, sagen wir mal, unglaublicher Geschwindigkeit und auch Qualität, wenn man einen richtigen Prozess hat, ermöglicht. Wir haben ja auch oft schon über Fachkräftemangel gesprochen. Und ich habe jetzt auch mir überlegt, naja, das war auch so ein Diskussionspunkt dann an der Börse, ne, in Frankfurt. Jetzt alle, die hier standen, die waren alle schon über 50 und so. Und der Job, den die da machen, ob die Kamera hin und her gefahren wird, das wird sowieso automatisiert werden oder ferngesteuert werden. Und es gibt ja nicht genug Nachwuchs, ne, sagen wir mal so. Und der Nachwuchs, der da war, es gibt ja auch immer dort den obligatorischen Praktikanten, der Journalismus da sein Volontariat macht. Den habe ich dann gezeigt und gesagt, na, ihr wollt ja sowieso nur 3 Tage die Woche arbeiten und nach dem Abitur erstmal ein Jahr irgendwie Auszeit nehmen. Ja, haben wir gelacht. Auf jeden Fall, dieser Aspekt, dass KI natürlich uns auch unterstützen kann, den Fachkräftemangel ein wenig abzufedern. Was hältst denn du davon? Ist das Sache, wo du sagst, da gehst du mit?
Also natürlich wird die künstliche Intelligenz und auch beim Fachkräftemangel helfen können, ne? Weil du einfach schneller auf Informationen zugreifen kannst. Das wird für Bildungsangebote genutzt werden können. Wird es dazu führen, dass wir deshalb auf einmal mehr Handwerker haben? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil du hast ja nicht nur das Wissen, du hast ja auch noch die Fertigkeit. Also sprich, der Handwerker, der muss wissen, wie er bestimmte Dinge benutzt, wie man bestimmte Dinge montiert oder demontiert, einstellt. Dabei wird's uns zunächst mal nicht helfen. Aber wenn Wissen breiter verfügbar ist und das als Bildungschance genutzt wird, dann werden vielleicht mehr Leute auch zu bestimmten Berufsgruppen hinkommen, wo sie sagen, spannend, da kümmere ich mich drum. Das wird nur nichts sein, was kurzfristig ist. Und was mich an der ganzen Thematik so stört, gerade beim Fachkräftemangel, wir wissen ja nicht seit jetzt, dass es Fachkräftemangel geben wird. Das wissen wir seit eigentlich 15 Jahren. Die geburtenstarken Jahrgänge, also die 62, 65, 68 geboren sind, die gehen jetzt in Rente. Das ist nun mal so, ne? Weil wir wissen alle, wenn die mal 65 sind, ist Schicht, ja. Und man hat halt Jahrzehnte nichts getan und nicht hingeguckt. Und das ist eigentlich wirklich so.
Nicht genug Kinder in die Welt gesetzt, das ist eigentlich das.
Ja, absolut, absolut.
Also da denke ich, da werden wir sicherlich auch einen Effekt sehen, dass du quasi mit weniger, ich sage mal, Ressourcen, schreckliches Wort, Human Resources, mehr erreichen kann. Auf der anderen Seite haben wir uns ja auch immer erhofft mit der, sag mal, Computerisierung, Digitalisierung, dass wir vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dass die Maschinen mehr machen. Momentan ist es so, dass wir eigentlich immer mehr machen als vorher. Und aber gut, so ist der Lauf der Dinge. So ist der Lauf der Dinge.
Ja, aber da muss man ja ein paar Dinge nochmal unterscheiden. Ne? Manche Dinge, da haben wir natürlich den Eindruck, das passiert schneller, weil die Dinge auch stärker verschwimmen. Also wenn du mal genau überlegst, auch durch Homeoffice jetzt, durch die Pandemie, das digitale Arbeiten, privat und geschäftlich verschwimmen sehr stark. Ne? Du kannst teilweise die Grenze gar nicht mehr ziehen.
Ja. Ne? Seit der Pandemie noch mehr, natürlich.
So, und diese Beschleunigung, du weißt, das Büchlein Stillstand als Beschleuniger, Lockdown als Beschleuniger, steckt ja was drin, weil dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, hat das alles auch nochmal beschleunigt. Und der Grundgedanke, dass jede Idee, die die nächste fördert sozusagen, schon fast nach vorne zieht. Das kann man ja am besten an dem Beispiel von Jules Verne erklären. Ne? 100 Jahre sind eigentlich zu 5 Jahren geworden. Das ist das, was passiert ist. Und da passiert bei dir, bei mir auch privat. Ne? Also aus einer Woche, da wird auch eben deutlich weniger, weil man so viel gleichzeitig parallel tut und die Dinge auch noch miteinander verschwimmen.
Ja, richtig, richtig. Ach Mensch, also wir sind wirklich, ich habe den Eindruck, jetzt seit Mitte Dezember so ungefähr oder Anfang Mitte Dezember, als ChatGPT hochkam, dass da irgendwie das eine insgesamte Beschleunigung eingetreten ist. Es ist einerseits ein Hype-Thema, aber dadurch, dass es jeder anfassen kann und jeder damit arbeiten kann, wird das wirklich sehr vielen Menschen so schnell einfach schon bewusst. Siehst du denn schon in deiner täglichen Arbeit auch mit Beratungsprojekten und vielen Startups und Firmen, mit denen du zu tun hast, siehst du, dass im Business-Kontext jetzt das ChatGPT, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch schon angewendet wird? Oder wie tasten die Menschen sich daran? Oder wie siehst du das?
Absolut. Also aus meiner Sicht, das passiert bereits. Denk mal an die, die sich professionell mit Texten, also denk mal an die Journalisten, aber auch Juristen, denk mal an die, die Inhalte für Webseiten herstellen. Wie oft sitzt man vor so einem Stück Papier und dir fällt nichts ein, ne? Was du mindestens machen kannst, und schon zwar schon sehr gut, dass du dir eine Idee generieren lässt, ne, für einen Inhalt, für eine Agenda oder sowas. Und natürlich wird das die Arbeit der Menschen verändern. Würde ich denken, dass heute, ich sag mal, die Deutsche Bank sich von einem Chatbot die Pressemitteilung für das nächste Quartalsmeeting machen lässt, glaube ich eher weniger, ja. Also das wird noch nicht passieren.
Noch nicht, genau.
Noch nicht, genau. Wer weiß wann. Ja. Juristen, du hast das mitbekommen, in den USA verteidigt ChatGPT das erste Mal einen Klienten. Also da hat man wirklich ein echtes Verfahren. Und dann wird der Jurist ersetzt, ne? Und ich habe jetzt gehört, das Beispiel von BioNTech, die ja den Impfstoff in 9 Monaten oder 10 Monaten entwickelt haben, da gab es mal die Aussage, dass das früher 10 bis 15 Jahre gedauert hätte, ohne Machine Learning, ohne KI. Ne? Einfach, weil die Anzahl der Versuche, die du am Anfang machst, ist 1000 und nachher hast du ein Ergebnis. Und die Versuche können massiv reduziert werden, wenn du das mit Machine Learning und KI vorantreibst. Ne? Das kostet dann oder fördert die Geschwindigkeit. Und so wird das natürlich in ganz vielen Bereichen sein. Ne? Denk an die Wissenschaftler. Ne? So ein Wissenschaftler, was muss der alles lesen, um einen Zusammenhang verstehen, wenn also man hat ChatGPT mit Millionen von Büchern und Dokumenten gefüttert, die kennt das jetzt und das kann auch die Zusammenhänge herstellen, ja. Jetzt geht's noch drum, ist das schon perfekt? Wahrscheinlich noch nicht, aber das war ja das iPhone 1 auch nicht, ja. Vom iPhone 1 bis heute, wenn du überlegst, was das Ding heute kann, ja, so wird das sein. Und in einem halben Jahr werden wir eine neue Version von GPT-X sehen. Und die wird uns wieder erstaunen. Ich sage nur, und das war auch die Überschrift, wir sollten vorbereitet sein. Ne? Weil so wie wir eigentlich in der Bildung jetzt dazu kommen müssen, müssen wir den Kindern, ernsthaft jetzt, alles eintrichtern, das Wissen, was die für eine Arbeit und eine Aufgabe, um eine Aufgabe zu lösen, wissen müssen. Und nächste Woche haben sie es vergessen, weil sie ein anderes Thema machen. Ja. Wäre es nicht wichtiger, denen das Lernen beibringen, ja, im Sinne von die methodischen Kompetenzen, die sozialen, die Empathiefähigkeit und dass sie sich dran gewöhnen, dass das Wissen der Welt auch anders noch zur Verfügung steht. Ne? Mhm. Was ja nicht heißt, dass sie nicht wissen muss, wer Napoleon war oder wo liegt Italien und so. So, aber grundsätzlich, dass man das Wissen jetzt anders nutzt, auch im Unterricht, und es vielleicht auch kreativer macht, im Sinne von spielerischer entdeckbar. Und weißt du, der eine ist sprachlich orientiert, der andere ist musisch, der vierte, der interessiert sich für Mathe und Physik. Und die sollen in ihren Dingen bleiben. Und da, wo das dich wirklich interessiert, da bist du ja in der Regel auch gut. Wenn man das hinkriegt, dass das passiert, dass die Schüler wieder gerne zur Schule gehen und dass du sie abends nicht nach Hause kriegst, ja, würde man sich ja wünschen vielleicht, dann würden viele Dinge sich ändern. Ne?
Nochmal kurz zum geschäftlichen Kontext. Pressemitteilung von heute früh. Also ich habe vor 3 Wochen schon gesagt, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft, einer der Investoren, das Ganze integriert in das Office-Paket, und siehe da, ab Juni $7 pro Monat, ab Juli für $10 gibt es einen Premium-Dienst, der quasi dann zu Teams, das ist so eine Art Chat-Funktionalität und Arbeitsorganisationsplattform, ist ChatGPT mal ganz flott integriert in Microsoft-Produkte mit noch weiteren intelligenten Funktionen. In erster Linie geht es darum, intelligente Zusammenfassung von Besprechungen zu halten. Also gerade, worüber wir gesprochen haben, ich sehe es jetzt gerade, zack, aktuelle Pressemitteilung. Wir werden das alle ab Sommer bei uns in Teams direkt automatisch finden. Also wenn wir heute zum Beispiel, das ist ja auch gang und gäbe, es wird mitgeschrieben, es wird transkribiert, ganze Gespräche, Business-Meetings. So, dann packt man diesen Transkript, drückt mal auf den Knopf, bitte eine Zusammenfassung. Da muss sich keiner mehr hinsetzen und 1-2 Stunden lang einen Termin quasi nachfassen und nachbearbeiten und ein Debriefing machen. Zack, weiter geht's, ja, Kaffee trinken. Also auch das ist ganz einfache das kommt so banal einem vor, aber das sind ja wirklich große Erleichterungen. Natürlich muss man drauf gucken. Aber wenn man das noch in 40 Sprachen automatisch machen kann, das muss man sich mal überlegen. Also da passieren Dinge, Quantensprünge innerhalb von Wochen momentan. Das ist echt, macht Spaß, macht wirklich Spaß.
Roland, ich wiederhole mich da ja immer. Denk immer dran an den Dreisatz. Erst digitalisiere ich etwas, dann kann ich es vernetzen, dann kann ich es automatisieren. Das gilt, diese Regel gilt für selbstfahrende Auto, die gilt demnächst für die Klassenarbeit, die Hausaufgaben, die Doktorarbeit, den Juristen, den Journalisten, der Content schreibt oder mindestens sich Vorschläge, kreativen Input holen wird. Das gilt aber auch für den Maschinenbauer. Und warum hat Microsoft angeblich, wollen die ja 10 bis 15 Milliarden in ChatGPT jetzt nochmal reinstecken? Ja, na klar, bei ein paar 100 Millionen Nutzern und $10 im Monat, die Kohle haben die ja schnell zurück.
Aber hallo.
Das Entscheidende ist aber, dass sich die Technologie nutzt, um Effizienzen zu steigern, um zu automatisieren. Und derjenige, der das tun kann, der hat einen Vorteil, und der, der das nicht tun kann, der wird einen massiven Nachteil haben. Und jetzt zurückkommen auf das Thema Demokratisierung von Wissen der Welt, da muss man sich ja eins klar machen. Der, der Zugang zum Netz hat und Zugang zum Wissen der Welt, der wird bevorzugt sein gegenüber dem, der das nicht hat. Also es geht jetzt um eine Gleichstellung und eine Ungleichbehandlung. Und wir müssen eigentlich jetzt das Netz auch zum Menschenrecht machen, weil sonst wird es die geben, die keinen Zugang zu Wissen haben, und andere, die haben es. Ja? Und das ist ethisch. Ja. Also da muss man jetzt auch tatsächlich sagen, da gibt es jetzt ethische Überlegungen, die wichtig sind. Wie verwenden wir das? Was wird automatisiert? Wie wird es erkennbar sein? Aber auch, also ich sage immer, wenn die SAP-Software, also die Buchhaltungssoftware, mit KI zusammenstößt, wirst du keinen Buchhalter mehr brauchen. Ne? Was machen wir denn mit den Buchhaltern? Bisher, die industrielle Revolution hat ja in unseren Fabriken stattgefunden. Die wird aber jetzt ganz schnell in unsere Büros Einzug halten.
Oh ja, 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 und klar.
Ich erwähne das nur ungern. Du weißt, wir hatten heute Morgen ein langes Gespräch mit Ford in einem ganz anderen Kontext. Aber bei Ford, man hat jetzt 3000 Leute, die man entlassen will in Fühlingen, da im Entwicklungszentrum von Ford. Das sind Ingenieure, das sind hochqualifizierte Leute. Warum? Weil man die Arbeitsplätze nach USA verlagern will, weil man die Entwicklung zusammenfassen will. Nur wir müssen uns ja eins klar machen, solche Technologien werden auch das Einsparpotenzial, also die Effizienzsteigerung haben im Bürobereichen, in da, wo Entwicklung, wo Kopf, also kognitive Fertigkeiten gemacht werden. Und das wird sich natürlich auswirken. Und wir müssen uns dann überlegen, wie wir auch damit umgehen werden in Zukunft. Ne?
Viele Fragen, viele, viele spannende Dinge, die da auf uns zukommen, kann man nicht anders sagen. Ich würde gerne, aber bevor wir dann in die Schlusskurve kommen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber nochmal ganz kurz fürs technische Verständnis unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz aufdröseln, warum, sagen wir mal, dieses Thema Bias, also Voreingenommenheit, welche Komponenten eigentlich jetzt so ein Werkzeug, so ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug ausmachen. Also es sind ja letztlich sind es ja zwei große Komponenten. Das eine ist quasi an das Machine Learning, also ein Modell, was entsteht durch Antrainieren und bestimmte Lernprozesse, die ultraschnell mit sehr viel Rechenpower gemacht werden kann, um dort quasi Erkenntnisse aus einer gewissen Datenmenge zu gewinnen. So jetzt und die zweite Komponente, die eigentlich ja die erste ist, ist ja die Datenbasis, die wir nehmen, um jetzt, sagen wir mal, die Maschine damit zu füttern, damit sie uns da Output auch generieren kann. Wie können wir denn, wie kriegen wir das denn hin, jetzt für eine Firma jetzt mal gesprochen? Ne? Also wenn jetzt so ein Open-AI-Projekt sich mit Informationen, allgemein verfügbaren Informationen aus dem Internet bedient, in der Zukunft, in der nahen Zukunft auch recht aktuell, also so fast schon tagesaktuell.
Ja, ja klar.
Und im Internet steht ja auch nicht nur wahre Dinge drin und auf Wikipedia klar. Ja nicht auch nur wahre Dinge. Wie können wir denn sicherstellen, wenn wir jetzt an der Firmennutzung denken, an der Enterprise-Nutzung, du hast eben so schön gesagt, auch Deutsche Bank vielleicht mal so als Beispiel, dass die Texte, die wir mit solchen Tools generieren, qualitätsgesichert sind, compliant-sich sind, Urheberrechtssachen quasi nicht verletzt werden. Ja, und dann, was ja auch wichtig ist, was da jetzt rauskommt, das sind ja alles relativ generische, allgemeine Texte. Aber wenn ich eine Marke bin, die einen bestimmten Charme hat, die eine bestimmte Sprache hat, die eine bestimmte Tonalität auch hat, wie kann ich das denn in so einem Modell abbilden? Oder das kann ich ja mit OpenAI nicht. Wo siehst denn du da die Lösung, dass man das tatsächlich, ich sag mal, professionalisiert für so einen großen Firmeneinsatz, jetzt auf Texte bezogen?
Also gerade gestern hat OpenAI angekündigt, auch Tools zu entwickeln und bereitzustellen, die das prüfen. Die sind dummerweise noch nicht sehr zuverlässig. Also man hat also über Texte, die von Maschinen geschrieben wurden, das drüber laufen lassen und ChatGPT selber hat es nicht erkannt. Also nur mit einer Zuverlässigkeit von, ich glaube, 30% oder 40%. Ja, also es hat den Text geschrieben und nicht erkannt. Ne?
Ja,
so
ja.
Umgedreht hat es aber auch gesagt, bei, ich glaube, 40% der Texte, die von Menschen geschrieben wurden, dass sie von Maschine geschrieben seien. Ja?
Ah, okay.
Also das heißt, da ist noch Potenzial. Ich glaube, dass es Erkennungsmerkmale geben wird in der Zukunft. Also die Texte werden vielleicht so mit einer Art Wasserzeichen versehen, so dass, wenn die generiert wurden, das auch erkannt wird. Ich halte das für wichtig. Und auch hier haben wir wieder eine ganz wichtige ethische Frage, nämlich was ist wahr, was ist unwahr? Weil wir müssen uns ja eins klar machen, wenn immer mehr Texte, die vielleicht wahr oder halb wahr oder vielleicht sogar unwahr sind, im Netz landen und die wieder als Input für den nächsten Text dienen, der das wieder verarbeitet und so weiter, dann könnte nachher das Internet ziemlich vermüllen. Also im Sinne von, dann steht da nachher nur noch Schrott drin. und du weißt, wie das ist, wenn dann nachher nur noch Schrott ist, dann ist es nicht mehr reliable.
Mit keinem Reason,
heute, nee, klar. Ja, so. Und ich glaube, dass man dort massives Interesse dran hat. Und ich habe deshalb auch vor ein paar Wochen mal die Frage gestellt, die ganze Fertigkeiten und Fähigkeiten von ChatGPT hingestellt. Warum hat das eigentlich kein anderer erfunden als so eine OpenAI Foundation? Warum hat das nicht Microsoft, Google? Die haben ja alle eigene Entwicklungen am Start. Aber die haben das Feld scheinbar bewusst anderen überlassen. Und ich glaube, dass das drei Gründe hat. Das erste ist, man wollte nicht der Erste sein, weil das hat ja rechtliche Konsequenzen, Credibility, also verlierst du womöglich Glaubwürdigkeit. Ja. Ne? Weil im Moment das Ding ist umsonst, keiner beschwert sich, weil auch wenn das Ergebnis, ich habe reingegeben, wer ist Karl-Heinz Land? Und dann sagt er, das ist ein Professor, der in Stuttgart lebt, im Emeritus gedönt. Und dann habe ich gegoogelt, aber den gibt es gar nicht. Ne? Ah, und dann hat sich das System, als ich gesagt habe, das ist ja falsch, und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich mich vertan, schade. Ne? So, muss aber erst mal wissen. Ja?
So. Herrlich. Dein Zweitleben als Professor in Stuttgart, sehr gut.
Genau, ja, ich habe gedacht, gibt es da wirklich einen Galle? Aber den gibt es nicht. So, das Zweite ist, das ist natürlich für die Großen, also Google, Apple, Facebook, auch nicht einfach, weil das ist auch eine kannibalisierende Technologie. Ne? Also wenn du bestehende Revenue Streams hast und du machst jetzt also für Google konkret, warum haben die den Red Alert ausgelöst? Wenn die Leute in Zukunft über ChatGPT sozusagen Google oder Suche machen, dann werden die nicht mehr in Google gehen und dann wird Google nicht mehr so viele Anzeigen verkaufen. Übrigens, die machen knapp 150 Milliarden Umsatz mit Anzeigen im Jahr. Also durchaus relevant, hätte ich mal gesagt.
Ach.
So, das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist natürlich das ganze Thema rechtliche Abhängigkeiten. Was ist denn, wenn ich dir was sage? Also ich schreibe dir den Artikel, die wissenschaftliche Zusammenhang, und die ist einfach falsch. Wer haftet denn? Ne? Also Haftungsrisiken. Ja. Und deshalb, glaube ich, haben die Großen gesagt, da lassen wir mal so einer Open Foundation den Vorsprung oder den Vortritt. Die sollen sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holen damit, ne?
Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf größere Firmen, Konzerne, größere Gruppen, die quasi genau das nicht wollen, die aber jetzt nicht Google sind und nicht irgendwie Meta sind. Wo siehst denn du da die Chance, dass man quasi ein eigenes, sagen wir mal, Universum bekommt, Sprachuniversum bekommt, was man letztlich dann nutzen kann mit einem, ob es ein Chatbot ist oder irgendwie integriert in interne Systeme. Wie kann man denn das, kann man da was nachbauen auf einer, für eine Firma, für eine mittelständische Firma?
Meine These ist, so wie wir ja Wikipedia haben, so gibt's auch Firmenwikis, ne? Also eine Wiki hinter deiner Firewall, ne, wo die Mitarbeiter, darüber kannst du kommunizieren. Und meine These ist, so wird's, wir bei Rallyfy nennen wir das Neuraverse. Es wird ein firmenspezifisches Neuraverse geben, wo meine Sprachwelt, meine Methodenwelt, meine Content-Welt, auch der Wettbewerb, die Analyse über das, was sich doch tut, so wird's das geben. Und übrigens, ich hoffe sogar, dass Rallyfy, dass ChatGPT für Firmen werden wird, weil die bauen sich ja physisch ihr eigenes Sprachmodell. Und das eine Firma ohne wird's in 5 oder in 10 Jahren nicht mehr geben, Roland. Ja, ja. Also die Firmen, die das dann nicht haben, die werden sowas von abgeschlagen sein hinter denen, die es haben. Da kannst du auch gleich sagen, kauf dir einen Strauß Blümchen, setz dich auf den Friedhof und warte, bis das Elend vorbei ist. Ja, das wird übel werden, ne?
Das ist richtig. Ja, das Schöne an dieser ganzen Thematik ist, dass das, glaube ich, jetzt nochmal eine Beschleunigung in diesem gesamten Thema KI voranbringt, wo viele gedacht haben, irgendwas wird da auf meinem iPhone, wenn da Bilder vorsortiert, da läuft irgendeine Bilderkennung, dann habe ich Porträts und was weiß ich was. Also es war so immer so unter der Haube, ne, KI. Und jetzt merken wir auf einmal so direkt vor unserer Nase und wir können selbst wirklich sehr einfach benutzen, welche Mehrwerte das bringt und welche Chancen das bringt. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Genau.
YouTube. Wollen wir uns noch wagen, einen kleinen Ausblick in die Glaskugel zu machen? Was wird in den nächsten Monaten passieren? Also wir können ja mal anfangen bei Google und bei Bing. Bing ist ja eine Suchmaschine von Microsoft. Die Älteren werden sich erinnern, die keiner nutzt oder sehr wenige Menschen nutzen. Also ich sage mal voraus, das ist jetzt auch nicht so wirklich schwierig. Bing wird zu einer Art, wird wiederbelebt. Und wird letztlich zu so einer Art Qualitätssuchmaschine werden. Also wenn man heute nach einem Reiseziel oder irgendwas googelt, das macht ja auch keinen Spaß mehr. Man kriegt Werbung, man kriegt versteckte Werbung und das ist schwierig, sich zu orientieren. Und wenn die das tatsächlich schaffen, eine Suchmaschine zu bauen, die einem wirklich wahrhaftige Antworten liefert und einfache Antworten liefert vielleicht auch und nicht zu viel irreführende Dinge, dann haben die auf jeden Fall nochmal eine Chance auf dieser Suchmaschinenebene.
Absolut. Aber ich würde weitergehen, Roland. Es wird zu einem neuen Mischen der Karten kommen. Weil in der Vergangenheit war es ja soziale Medien, da waren ganz klar LinkedIn und Facebook, Meta vorne, Instagram. Dann gab es das Thema Search, das war klar bei Google, und zwar dominant klar. Jetzt wird auch das wieder neu gemischt zwischen Apple, Google, Facebook, aber eben auch Microsoft. Die werden mit Bing wieder ins Rennen kommen. Deshalb haben die so viel gemacht, weil du einfach viel intelligentere Abfragen, also du fängst an, den Kontext immer zu verstehen. Deshalb wird das neu aufgespielt, das Spiel. Und letztendlich wird es aber auch bei anderen Spielern zu ganz neuen Ergebnissen führen. Ich weiß noch nicht, die zweitgrößte Search Engine ist eigentlich ja Amazon, nämlich eine Produkt-Search Engine. Also du googelst was und dann sagt er das Ding, den Artikel findest du bei Amazon und dann bist du in der Amazon-Welt und bist weg aus Google. Dann hat Google dich auch verloren. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es demnächst neue Search Engine gibt, wie das sich auch auf Amazon auswirken wird. Weil das wird auch die Suche verändern, die Art und Weise und wo die Augen dann hingelenkt werden. Insofern spannend. Und wenn du mich fragst, ich habe das ja Dampfmaschinenmoment, du selber hast es ähnlich genannt. Ich glaube, wenn man das mal so richtig überlegt, in der Bildung fängt es an. Es geht in deine private Nutzung, wie du damit umgehst. Auch im Sinne von, du kannst ja auch Bilder generieren, du kannst Musikstücke generieren. Also da passieren ja jetzt Dinge, da haben wir ja noch gar keine Vorstellung. Und dann im geschäftlichen Bereich, du wirst Zusammenhänge viel schneller verstehen, also verborgene Zusammenhänge, also verborgen im Sinne, uns waren sie nicht bewusst. Ne? Und ich habe schon vor Jahren gesagt, die Erfindungen finden ja nicht mehr in den Silos statt, also in den Banken, in den Versicherungen, in dem Maschinenbau und bei Automobil, sondern das findet jetzt crossfunktional quasi industrieübergreifend statt. Und da gibt es noch viel verborgenes Wissen zwischen diesen Industrien, wo du sagst, Auto mit IT, also auf einer Plattform, und mit künstlicher Intelligenz kann selbstgesteuerte Fahrgastzelle, also Mobilität über Plattform gesteuert werden. Das sind Geschäftsbereiche, da haben wir in der Vergangenheit nicht drüber nachgedacht, aber die werden jetzt entstehen und die werden vermutlich in Massen entstehen. Warum? Weil jetzt, wo das Wissen demokratisiert ist, die Menschen diese Zusammenhänge in Massen verstehen werden. Und das führt dazu, dass das Ganze sich beschleunigt, diese Innovationspower. Und übrigens auch im positiven Sinne für die Nachhaltigkeit. Weil wir werden jetzt auch Zusammenhänge verstehen zwischen CO2-Ausstoß, Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch, Pollution, also Umweltverschmutzung, wo wo wir sagen, ah, wenn du das und das änderst, das könnte ich ja anders machen, mit einem anderen Verfahren und so. Und das wird sich auch massiv positiv auf die Umwelt auswirken. Mhm. Also deshalb, ich sag her mit diesen Technologien, wir sollten nur nicht naiv sein, ja, weil Naivität ist nie gut, ne?
Super. Also ich glaube, da haben wir heute einen großen Rundumschlag gemacht, rund um ChatGPT und da vielleicht auch einen kleinen Ausblick gegeben. Wir werden das Thema selbstverständlich sehr wach und sehr aktuell immer mal wieder aufgreifen, weil ich glaube, da ist noch lange nicht das Feuer irgendwie ausgebrannt. Kommen wir zu unseren Tops und Flops der Woche. Ich habe zwei schöne Sachen. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
Du fängst an, bitte.
Also, für mich der totale Top der Woche ist das Wort Zuversicht. Also, wenn wir uns so überlegen, also ich selbst hatte auch so Mitte, Ende Dezember echt so, vielleicht liegt so eine Dunkelheit oder weil irgendwie alles, die Welt geht unter, die Energiepreise noch, die Inflation und alles geht vor die Hunde. So, was ist jetzt passiert? Arbeitslosenzahlen sind stabil. USA hat quasi so eine Nachfrage wie noch nie. Also auch, sag mal, was die Arbeitslosenquoten angeht. Wir sind irgendwie da durchgekommen. Es ist jetzt Frühling, vielleicht liegt es auch an, man hat wieder ein bisschen mehr Licht. Also ich bin total zuversichtlich, bin total gut drauf und das ist mein Top der Woche, weil irgendwie dreht sich das Ding weiter, trotz wirklich gestiegenen Kosten, trotz allen Problemchen und Problemen, trotz Krieg. Das finde ich absolut erstaunlich, ganz ehrlich, hat eigentlich niemand mit gerechnet. Und das ist so mein Mega-Top der Woche. Kannst ruhig kommentieren. Also das ist ja wirklich, ist doch erstaunlich, oder? Also
ich finde das wirklich toll. Du weißt ja, wir machen ja zu diesem Thema den Mutmarathon, weil wir sagen, hey, die Lage ist gar nicht so schlimm wie die Stimmung. Ne? Die ist oft viel schlimmer. Und wo du das gerade sagst, nur mal so als Info, ich habe mal die Aktienkurse beispielsweise mir gerade angeschaut, weil die Aktienkurse sind ja auch immer ein Spiegel der Zuversicht, ne? Weil das ja immer eingepreist, was passiert morgen und übermorgen. Und gerade im Moment ist der Aktienkurs bei 15.687 Punkten des DAX. Das war der vor einem Jahr das letzte Mal und der war im Oktober, also vor 3,5 Monaten, bei unter 12.500, glaube ich, irgendwie so im Dreh. Also nur mal auch das, was Zuversicht bewirken kann, nicht, dass ich jetzt nur das Kapital hätte vergöttern würde, aber das, da zeigt sich eben auch Zuversicht. Ne?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Dann komme ich zu meinem Flop der Woche. Also ich würde mich mal selbst als mäßig eitlen Menschen bezeichnen, ja. Also, aber dennoch sage ich, da ist man schon ein bisschen stolz drauf, dass man mal ein paar Mal im Jahr dann im Fernsehen seinen kleinen inneren Reichsparteitag hat, dass man hat mal ein Buch geschrieben, also ich, oder mal einen Artikel geschrieben, und man ist mal hier, mal da, macht Podcasting und so weiter und so fort. So, da bin ich mit mir selbst zufrieden. So, jetzt habe ich ChatGPT eben gefragt, ja. Und ich sage, wer ist Roland Fiege? Jetzt hör dir das mal an. Es tut mir leid, aber ich habe keine Informationen über eine Person namens Roland Fiege, die in meiner Wissensbasis bekannt ist. Und jetzt kommt die Unverschämtheit. Es ist möglich, dass es sich um eine lokale Persönlichkeit oder eine Person mit begrenzter öffentlicher Sichtbarkeit handelt. So, ich mache jetzt den Computer aus. ChatGPT ist für mich gestorben. Mir reicht's. Oh. Danke, tschüss.
Also liebe Zuhörer, dazu muss man wissen, der Roland Fiege, der seit 10 Jahren immer wieder im Fernsehen ist und der da ein wirklich super Bild abgibt und der letzte Woche 10 oder 15 Minuten da in den Tagesthemen war, das fand ich bemerkenswert, übrigens ein super Kompliment an Peter Gensch und auch an dich, wie ihr da zu dem Thema KI reagiert habt. Also dann ist das, also vergiss es, ChatGPT ist manchmal ahnungsbefreit, nennen wir das, ahnungsbefreit, ne? Nicht ahnungslos. Kommen wir zu meinen Tops. Ich habe einfach zwei Tops. Erstens, wir hatten einen zweitägigen Workshop mit einem mittelständischen Kunden zum Thema Agilität und Krisenresilienz und neue Geschäftsmodelle. Und das war einfach super. Also wie viel Power in so einem Unternehmen, das war jetzt ein 1300-Mann-Laden aus einem maschinennahen Umfeld, einfach toll, wie die Leute wollen, was da für Powerfrauen im Management-Team waren, wirklich. Also cool. Bemerkenswert. Das hat so viel Spaß gemacht und auch Energie gegeben. Und übrigens, eine wunderbare Zuversicht in dem Laden. Ne? Und du weißt, für so Maschinenbau und Dings, die sind durchaus nicht immer gut drauf, aber das war toll und das wird bei denen auch toll werden.
Sehr gut.
Und der zweite Top, ihr wisst, dass meine Frau Priska, die hat ja jetzt in Paris auch eine kleine Galerie eröffnet und innerhalb von einer Woche hat die sage und schreibe auch ein kleines Apartment gefunden, weißt du, mehr oder weniger ein Zimmer mit Küche und Bad. Und halt, ja. Wunderschön, mitten im Marais. Und also ich habe nur gesagt, Wahnsinn, was die Frau alles auf die Beine stellt. Nicht nur, dass sie die Galerie, eine zweite, aufmacht und jetzt immer zwischen Köln und Paris hin und her pendelt, übrigens mit dem Zug, was super gut geht.
Ja, ja.
Aber da hat die auch noch innerhalb von einer Woche quasi eine kleine Wohnung organisiert.
Und super. Dann bleibt mir natürlich nur die Frage, wann nehmen wir den ersten Podcast auf, bei dem du in Paris sitzt?
Ja,
sie das auch noch kommen, ne?
Ich bin mal gespannt, ob es schon Internet in dem Apartment gibt, sonst werden wir das ganz schnell nachrüsten müssen.
Alles klar. Super.
Also. Karl-Heinz,
dann vielen, vielen Dank und danke an unsere Hörerinnen und Hörer wieder fürs Zuhören. Bis nächste Woche und bleib gesund. Hau rein.
Bleib gesund. Tschüss. Gute Woche. Und bleib zuversichtlich.
Definitiv.